Willkommen zur heutigen Ausgabe vom Politopia Magazin auf Radio X. Es führt Thorsten Sinning durch das Programm. Heute beschäftigen wir uns mit zwei wichtigen Themen: Barrierefreiheit und Mobbing am Arbeitsplatz. Als erstes werden wir uns mit dem Thema rollfender Widerstand, also rollender und laufender Widerstand, beschäftigen. Eine Gruppe von Rollstuhlfahrern und Rollstuhlfahrerinnen, die für Barrierefreiheit in ihrem Leben kämpfen. Cecile und Lian haben sich bereit erklärt, für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Wenn ihr mehr über die Gruppe erfahren möchtet, dann besucht die Webseite fightabilism.noblog.org. fightabilism.noblog.org. Das zweite Thema ist Mobbing am Arbeitsplatz. Leider ein häufiges Problem, das viele Menschen betrifft. Es handelt sich dabei um gezielte und anhaltende Angriffe auf die Persönlichkeit und die Arbeitsleistung einer Person. Dies kann sowohl verbal als auch körperlich geschehen und hat oft schwerwiegende Folgen für die Betroffenen. Wir werden uns in der nächsten Stunde mit Dr. Gunther Volz, Pfarrer für gesellschaftliche Verantwortung beim evangelischen Stadtdekanat und Initiator der Frankfurter Mobbing-Kontaktstelle, unterhalten. Er wird uns mehr über die Auswirkungen von Mobbing am Arbeitsplatz und die Möglichkeiten der Hilfe erzählen. Es ist wichtig zu wissen, dass Mobbing am Arbeitsplatz nicht hinnehmbar ist und dass es Möglichkeiten gibt, sich dagegen zu wehren. Es gibt unter anderem die Möglichkeiten, sich an die Beratungsstelle oder an den Personalrat oder die Personalabteilung eines Unternehmens zu wenden. Auch Gewerkschaften bieten Unterstützung. Wir als Gesellschaft müssen über das Thema Mobbing am Arbeitsplatz sprechen und uns gegenseitig unterstützen. Bleibt also dran, die nächste Stunde wird spannend. Wir werden am Ende der Sendung die Kontaktdaten der Frankfurter Mobbing-Kontaktstelle nochmal durchgeben, falls ihr selbst betroffen seid oder jemanden kennt, der betroffen ist. Bis gleich. Aber nun zunächst zu Cecile und Lina.
Ja, wir sind der rollfende Widerstand. Das kommt von Rollen und Laufen. Und da sind Menschen mit und ohne Behinderungen, so eine etwas bunte Gruppe, die einfach direkte Aktionen gegen Barrieren bundesweit macht. Das heißt, wir sind eher bundesweit unterwegs. Okay. Und die letzte Aktion war letzte Woche in Lützerath. Wir sind auf der Großdemonstration gewesen mit unseren Rollstühlen und Lastenrad und alles, was wir so brauchen, um Barrieren gemeinsam zu überwinden. Und haben auch noch eine Kletteraktion gemacht, dort in Lützerath.
Und eine Person von uns hat sich auch räumen lassen, sogar aus Lützerath selber. Ja.
Das ist sehr spannend. Prima. Ihr seid also immer mit dem Thema unterwegs, Barrieren überwinden. Ich habe euch jetzt kennengelernt durch eine Aktion hier in Frankfurt am Westbahnhof, wo ihr von der Brücke oben von dem Westbahnhof, das ist ja so ein Hochbahnhof, abgeseilt hat, um für mehr behindertengerechte Mobilität zu demonstrieren. Vielleicht erzählt doch kurz davon was und dann kommen wir noch zu Lützerath.
Wir zwei Menschen mit Rollstuhl sind hochgezogen worden vor der Balustrade von dem Westbahnhof, um zu zeigen, dass der halt nicht, für Rollstuhlfahrende nicht zugänglich ist, dieser Bahnhof, wie viele andere auch. Und es gibt einfach sehr viele Barrieren bei der Bahn, für Rollstuhlfahrende, aber auch für Menschen mit ganz vielen anderen Behinderungen. So, also es gibt zum Beispiel für blinde Menschen auch kein durchgehendes Blindenleitsystem und so. Und auch für Menschen, die nicht gut hören, gibt es auch keinen, genau.
Vollkommen richtig, ja. Wenn man behindert ist, also gerade Rollstuhlfahrer, Fahrerinnen, die müssen sich ja vorher anmelden bei der Bahn, soweit ich das weiß, und dann auch nur ganz bestimmte Verbindungen fahren. Das ist natürlich im Jahr 2020, wo, glaube ich, 20% der Züge wirklich pünktlich angekommen sind, schon eine Herausforderung war. Wie stellt sich das so im Alltag dar?
Ja, also ich bin selbst Rollstuhlfahrerin und das ist echt ein großes Problem, von A nach B zu kommen, weil es gibt überall Stufen bei den Fernverkehrszügen und darum muss ich mich anmelden, damit ein Mobilitätsservice mit einem Publikum, was auch nur die Bahn selbst bedienen darf, mich in den Zug hinein bringt. Und ohne diesen Mobilitätsservice kann ich einfach nicht in die Züge hinein. Und wir müssen uns immer mehrfach im Voraus anmelden, dann gibt es nicht immer genug Personal, dann gibt es Öffnungszeiten für diesen Service, dann gibt es manchmal auch nicht genug Rollstuhlplätze, die sind schon ausgebucht. Wenn du Verspätungen hast und einen Anschluss verpasst, das wird noch komplizierter. Manchmal kannst du nicht mal deinen Folgeanschluss kriegen, weil da zum Beispiel kein Platz für dich ist oder gerade kein Personalzeit hat, sondern erst im nächsten Zug. Und das war ein bisschen diese Idee. In Frankfurt West hatten wir auch deswegen gewählt, weil es einen Bahnhof, wo es gar nicht mal diesen Service gibt, gar nichts, weil es einfach überall Treppen ohne Aufzüge gibt. Und deswegen hatten wir gesagt, wir bringen symbolisch den eigenen Aufzug mit und hängen da an der Fassade mit unserem Banner.
Ach so, deswegen das Hochklettern an der Balustrade. Ja, stimmt. Westbahnhof hat nur Rolltreppen und normale Treppen, aber keine Aufzüge. Dabei ist es halt schon seit Jahrzehnten ein Hochbahnhof. Genau, das heißt also, ihr habt ganz konkrete Forderungen, weil Mobilität ist ja ein Grundbedürfnis, gerade für Leute mit Rollstühlen und Behinderungen, ne? Was sind da ganz konkret eure Forderungen?
Ja, also wir haben verschiedene Forderungen für Menschen mit verschiedenen Behinderungen. Also wir haben gesagt, dass die Bahnhöfe barrierefrei sein müssen für Rollstuhlfahrende, was ja eigentlich gesetzlich auch schon längst so sein müsste. Es ist eigentlich ein Unding, dass wir da noch für kämpfen müssen. Wir haben gesagt, wir fordern durchgängig Blindenleitsystem, dass wenn Züge Verspätung haben, dass das sowohl auf den Tafeln als auch laut über Lautsprecher angesagt wird. Wir haben auch gefordert, dass es mehr Liegewagen gibt. Also überall im europäischen Ausland werden die aufgebaut, um auch Flugreisen zu ersetzen. Aber die Deutsche Bahn hat das massivst abgebaut, obwohl das halt für chronisch Kranke einfach eher eine super Art zu reisen wäre. Also ich möchte mich auch gerne umweltfreundlich fortbewegen, weil ich möchte nicht fliegen, aber ich kann auch nicht 10 Stunden im Zug sitzen oder so. Und wir haben auch gefordert, dass die Maskenpflicht bestehen bleibt. Das ist jetzt ja leider nicht so. Das ist auch für chronisch Kranke ein großes Problem, dass man quasi jetzt gar nicht mehr die Bahn benutzen kann, weil manche Menschen sich das nicht erlauben können, sich so vielen Krankheiten auszusetzen, vor allem Corona. Was haben wir noch gefordert? Naja, dass der Mobilitätsservice auch erreichbar, also dass quasi Leute, die einen Rollstuhl benutzen oder diesen Service brauchen, das auch spontan machen können einfach und sich nicht ewig anmelden müssen und auch jeden Zug benutzen können und ja.
Menschen so lange Züge fahren, auch Zug fahren können.
Absolut.
Ist eigentlich nicht besonders revolutionär, ist eigentlich so grundlegend.
Eigentlich was ganz Grundlegendes, ja, dass man halt ganz barrierefreie Züge benutzen kann und nicht erst tagelang anmelden muss und so weiter reservieren muss und gucken, ob man überhaupt an dem Bahnhof aussteigen kann. Jetzt ist natürlich die Bahn auch ein ganz wichtiges Instrument für die Verkehrswende und Klimawende, die wir machen wollen. Ihr wart in Lützerath ja auch aktiv und habt euch dort von Brücken abgeseilt. Was sind da die Forderungen und wie ist das angekommen überhaupt in der Öffentlichkeit?
Naja, wir sind schon mal eine Gruppe, die gemeinsam Barrieren überwindet, und zwar sowohl die gesellschaftlichen als auch bewegungsintern. Und wir sind der Meinung, dass wir genauso wie alle anderen Menschen am Protest teilhaben können müssen. Das soll möglich sein. Und darüber hinaus sind Menschen mit Behinderung, glaube ich, überproportional betroffen von der Klimakrise. Wir haben es im Ahrtal vor einem Jahr gesehen. Ein Heim ist zum Beispiel nicht evakuiert worden. Wie sieht das mit Notfallpläne und so weiter? Und ja, dann geht halt die Klimakrise. Ging es natürlich um die Klimakrise, die uns alle angeht. Und wenn wir weiter so machen, gingen wir in die Wand der Klimakatastrophe. Und darum waren wir uns wie alle anderen auch am Protest beteiligt, sowohl bei diversen Großdemonstrationen als auch Einzelaktionen. Ein Mensch von uns ist auch sogar aus einem besetzten Haus geräumt worden. In nicht so schöner Art und Weise. Die Polizei war nicht besonders rücksichtsvoll, im Gegenteil. Ja, die Person wurde ohne ihren Rollstuhl geräumt, ohne ihre Assistenzperson und so weiter.
Wurde auch also in den Matsch geschmissen sozusagen. Also es war echt nicht schön so. Ja, aber es ist halt sehr motiviert, auch wie Cecile schon sagt, die Klimakrise betrifft uns als Behinderte mehr. Und andererseits sollte es auch eigentlich selbstverständlich sein, dass wir an solchen Kämpfen wie allen politischen Themen uns beteiligen können. Also ich meine, als Behinderte habe ich auch nicht Lust, mich nur um Behinderungsthemen zu kümmern. Aber es ist halt überall auch nicht Selbstverständnis, dass Behinderte überhaupt dabei sind, weil so der normale Umgang mit uns in der Gesellschaft ist ja, dass wir schon irgendwie weggesperrt werden. Schon in der Schule, in die Sonderschule und dann geht dann am besten ins Heim und in die Werkstatt so. Und deshalb sind auch ja, viele Gesellschaftsorte für uns überhaupt nicht dafür ausgelegt, dass wir da sind. Und jedes Mal ist es sowas, wo man dann auch den...
Ja. Verstehe. Ja, Inklusion ist ein...
Ja, ich habe selbst viele Kommentare gekriegt nach dieser Aktion in Lützerath. Was machen denn die Behinderten da? Oder wurdet ihr nicht missbraucht für, ey, ich bin freiwillig da und das entscheide ich schon selbst. Und eben gemeinsam überwinden wir die Barrieren. Aber es ist nicht so, dass die Menschen im Rollstuhl da aufgehangen werden, sondern wir entscheiden selbst, ob wir hoch und runter. Und wenn wir runter wollen, kommen auch wir da runter.
Wollen die Barrieren auch zerstören und wir wollen auch, dass die gar nicht erst aufgebaut werden, so dass wir von Anfang an mitgedacht werden und dass es irgendwie natürlich ist, dass wir dabei sind, so dass wir nicht abgesondert werden.
Ja, ist vollkommen richtig, ja klar. Ich meine auch, wir haben alternde Gesellschaft, das heißt, immer mehr Leute werden ja auf Rollstühle angewiesen werden oder auf irgendwelche Hilfen, weil sie einfach im Alter das auch nicht können. Ein ganz virulentes Thema, also dass das ja ganze Bevölkerungsgruppen dann auch betrifft, die bisher gar nicht betroffen waren. Inklusion ist ein Dauerthema und ich finde das eine sehr gute Aktion, was ihr macht. Inklusion, das klingt immer so ein bisschen, da muss man größere Fahrstühle haben oder größere Treppen oder was weiß ich, oder Treppen einebnen. Wo fängt das denn im Alltag schon an? Ich meine, das, du sagtest, da gibt es ja auch ein Umdenken. In der Schule werden ja zum Beispiel Behinderte jetzt nicht mehr in Sonderschulen gesteckt, abgesondert, sondern in normale Schulen aufgenommen, die dann auch umgebaut werden müssen. Welche Fortschritte gibt es auf dem Gebiet?
Ich weiß nicht so viel. Also bei uns sind auf jeden Fall Menschen in der Gruppe, die in Sonderschulen waren und das ganz schlimm empfunden haben, diese Absonderung. Also ich kann das gar nicht so beurteilen, was sich da so verbessert hat. Also ich empfinde das halt so, dass sich nicht genug tut. Also dass auch teilweise... Ja, also dass diese Werkstätten zum Beispiel immer noch bestehen bleiben, obwohl die auch schon längst laut EU auch schon abgebaut werden sollen und Leute immer noch denken, boah, das ist doch schön, da helfen wir doch den Behinderten, da sind die doch schön aufgehoben und haben was zu tun. Also da ist einfach, da steckt so viel Ableismus drin, also Behindertenfeindlichkeit in dieser Sichtweise. Es ist einfach nicht natürlich, also es ist einfach noch nicht so, dass wir überall dabei sein können und dass es selbstverständlich ist. Also es ist entweder so, dass wir entweder dieses Maskottchen, der es trotz Behinderung schafft, alles irgendwie zu schaffen, oder wir sind halt so dieses bemitleidenswerte Etwas, aber wir sind nicht einfach irgendwie, klar, selbstverständlich, wir sind dabei, warum auch nicht? Also da fehlt noch ein Stück, bis es soweit ist.
Céline, du bist ja Französin eigentlich, ja? Wie ist denn die Situation so in Europa? Ist das überall so wie in Deutschland? Hast du da andere Erfahrungen noch sammeln können?
Also was die Rechte von Menschen mit Behinderung angeht und deren Einhaltung, gibt es natürlich sehr viel Luft nach oben. In Frankreich gibt es ähnliche Kämpfe, da sind auch Leute ähnlich wie wir, die heißen antisozial, die haben sogar mal ein Rollfeld vom Flughafen besetzt, um gegen ableistische Gesetze zu protestieren, oder auch eine Pressekonferenz auf Bahnübergang vor einem TGV, also sowas wie der ICE, und den 2 Stunden an der Abfahrt gehindert, um einfach auf die Probleme, die es zum Beispiel im Verkehrswesen gibt, hinzuweisen. Es gab viele Aktionen gegen das sogenannte Loi Elan. Das ist leider ein Gesetz, was die Anforderungen an Barrierefreiheit für neue Bauten, also für neue Wohnungen, zurückgeschraubt hat. Also es gibt auf jeden Fall, also ich kann nur für Frankreich richtig groß sprechen, aber wir sind da dadurch auch ein bisschen vernetzt, weil wir ja die gleichen Kämpfe zu führen haben.
Verstehe. In den Niederlanden zum Beispiel wird ja auch sehr viel für Rollstuhlfahrer getan, da wird sehr viel mehr mitgedacht. Offensichtlich mangelt es ja am Mitdenken. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind ja in Europa schon so weit gediehen, also die Anforderungen sind da, werden aber nicht erfüllt. Da gibt es sicherlich noch einiges zu tun, glaube ich, für euch, um überhaupt die Stimme zu erheben und dort lauter zu werden, oder? Welche Aktionen habt ihr da noch geplant?
Ja, ich glaube, wir sind gerade in so einer Phase, wo wir erstmal gucken, was wir machen wollen. Ich glaube, wir wollten uns auch an einer Aktion beteiligen, wo es um MECFS geht, also diese Krankheit, die sehr untererforscht ist und wo viele Menschen dran leiden. Da wollten wir uns, die machen im Mai so eine Liegend-Demo, da wollten wir irgendwie mitmachen, so Stellvertreter-Demo.
Am 5. Mai ist der Europäische Tag für Menschen mit Behinderung und da
Ja, weil viele Behinderte schaffen es ja auch gar nicht erst auf die Straße. Das ist ja, also ich bin oft auch einfach zu krank, um auf die Straße zu gehen. Und deshalb gibt es dann eine Stellvertreter-Demo, also wo dann Leute für die Menschen im Bett quasi demonstrieren. Und ich glaube, wir haben sonst auch noch viele Themen, denen wir uns widmen wollen. Also viel zu viele. Also es gibt natürlich auch immer noch das Thema von Gewalt gegen behinderte Menschen. Also Menschen mit, ja, in psychischen Ausnahmesituationen sind auffällig oft von Polizeigewalt betroffen zum Beispiel. Besonders wenn sich dann das noch mit anderen Marginalisierungen überschneidet. Ja, und dann auch diese ganzen Sachen in den Heimen und Werkstätten, also es sind so viele Themen. Was habe ich noch? Willst du noch was ergänzen?
Ich wollte sagen, ein wichtiger Tag ist der 5. Mai, der ins Leben gerufen wurde, auf die Rechte von Menschen mit Behinderung aufmerksam zu machen. Und da werden bestimmt wieder so diverse Aktionen, und wo wir uns beteiligen, werden wir dann sehen. Aber es ist so, dass wir zu einer chronischen Erkrankung oder Behinderung gehört häufig auch, dass man nicht den gleichen Rhythmus wie der Rest der Gesellschaft mithalten kann, sogenanntes Crypt Time. Also wir brauchen auch Zeit für uns zu regenerieren. Also jetzt nach Lützerath zum Beispiel brauche ich 2 ganze Wochen, um überhaupt auf die Beine zu kommen und nicht den ganzen Tag erschöpft zu sein und. Ja. Und das ist nun mal so bei Menschen mit Behinderung, dass wir länger brauchen. Deswegen jetzt haben wir gerade voll Action hinter uns und ja, erstmal zu Kräfte wiederkommen und dann das weitere planen.
Also das mit den Stellvertreter-Demos finde ich schon mal eine ganz gute Sache, wenn man dann natürlich auch noch mehr Leute einbinden kann, auch mal mit konfrontieren kann, was sind die Lebensumstände, die euch da täglich begegnen. Wäre das vielleicht auch etwas für Schulen, dass man einfach mal eine Projektwoche macht und die Kinder, die Jugendliche, die Lehrer auch damit konfrontiert? Wie geht es denn den Leuten, die mit Hilfsmitteln umgehen müssen? Habt ihr da etwas vielleicht im Sinn, oder wäre das vielleicht eine Idee, die man auch mal machen könnte, vielleicht hier in Frankfurt?
Also ich finde, das Problem, die Hilfsmittel, die helfen mir ja, die sind nicht das Problem. Das Problem ist tatsächlich der Ableismus in der Gesellschaft. Also dass mir als Behinderte zum Beispiel nicht so viel zugetraut wird oder dass mir zu viel zugetraut wird. Also mit Hilfsmitteln, dass wir halt irgendwie keinen Zugang dazu haben oder sehr schwierigen Zugang dazu haben zum Beispiel. Nur, also ich habe keinen Rollstuhl, wo ich den dringend bräuchte. Dauert dann bis ein Jahr, bis ich das irgendwie durch habe oder so.
Ja, wir müssen im Alltag schon auch ganz viel Energie dafür aufwenden, überhaupt unsere Hilfsmittel und unsere Rechte zu kommen. Wenn man so, also ich mache zum Beispiel, und ein paar andere machen das auch, Vorträge, zum Beispiel über Aktivismus und Inklusion oder Themen, die mit Inklusion und Behinderung zu tun haben. Und es gibt auch Vereine, die das machen, auch an Schulen, die das können. Also wir sind eher eine kleine, direkte Aktionsgruppe, wo wir uns eher freuen, wenn einfach andere Leute, die Bock drauf haben, Aktionen gegen Barrieren zu machen, dazu kommen können. Und zwar mit und ohne Behinderung, weil wir brauchen eben die fitten Menschen, um gemeinsam die Barrieren zu überwinden. Also wir sind nicht nur eine Gruppe von Menschen mit Behinderung, sondern unter anderem. Wichtig ist aber dabei, dass es Selbstermächtigung, Selbstbestimmung ist. Das heißt, dass die Menschen, die eine Behinderung haben, entscheiden, was passiert. Aber es bleibt trotzdem eine gemeinsame Aktionen. Und deswegen sind wir weniger in Strukturen oder etablierten Sachen dabei. Also Gruppe Rollfender Widerstand. Jeder einzelne von uns ist dann aber andersweitig irgendwie auch aktiv. Ich mache das nicht an Schulen, aber ich gebe zum Beispiel Kletterkurse für Menschen mit Behinderung. Und das ist auch eine Form des Empowerment, des dir wird nicht zugetraut, dass du überhaupt klettern kannst, weil du eine Behinderung, weil du im Rollstuhl sitzt. Ja, na und, es gibt Klettertechniken, die dich da ermöglichen können. Und das geht um Teilhabe, Teilhabe am Leben einfach. Und das ist, finde ich, auch im Kleinen eine wichtige Angelegenheit.
Es ist also nicht nur ein Sichtbarkeitsproblem, sondern auch ein Akzeptanzproblem.
Vielleicht kommt das noch in Zukunft, wenn wir mehr werden. Das wäre ja auch gut, weil es schon ein bisschen schwierig ist für uns auch manchmal so weit, uns zu treffen, aber im Moment sind wir dafür noch zu wenige.
Dann hoffe ich, dass ihr mehr Unterstützung bekommt. Ihr habt es auf jeden Fall verdient und ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute und vielleicht sprechen wir uns ja in der Zukunft nochmal und können dann Revue passieren lassen, welche Fortschritte es gab. Liane, Cécile, vielen Dank für das Interview und demnächst dann wieder auf Radio X.
Alles klar, danke.
Jo, tschüss.
Es gibt viele Gründe, warum Mobbing entsteht. Oft sind es persönliche Unsicherheiten oder Probleme bei den Tätern, die sie dazu veranlassen, andere zu mobben. Es kann auch eine ungünstige soziale Umgebung oder eine fehlende Aufsicht und Unterstützung sein, die das Ganze begünstigen. In der Fachwelt wird Mobbing als eine Form der Gewalt betrachtet, die auf eine gezielte und andauernde Beeinträchtigung des Opfers abzielt. Es kann sowohl psychisch als auch physisch sein und es kann sowohl von einer Person als auch von einer Gruppe ausgeübt werden. Mobbing kann sowohl in der Schule als auch im Beruf und im Privatleben vorkommen. Eine wichtige Komponente von Mobbing ist die Machtungleichheit zwischen dem Täter und dem Opfer. Der Täter hat in der Regel eine höhere soziale Position und nutzt diese, um das Opfer zu unterdrücken und zu kontrollieren. Die Auswirkungen von Mobbing können sehr schwerwiegend sein und das Opfer sowohl körperlich als auch psychisch beeinträchtigen. Es kann zu Angstzuständen, Depressionen, Schlafstörungen, Konzentrationsproblemen oder sogar zu Selbstmordgedanken führen. Es kann auch dazu führen, dass das Opfer seinen Job oder seine Schule verlässt und sich isoliert. Es ist wichtig zu betonen, dass Mobbing nicht toleriert werden sollte und dass es wichtig ist, Betroffene zu unterstützen und ihnen zu helfen, sich aus dem Mobbing-Kontext zu befreien. Es gibt viele Ressourcen und Unterstützungsgruppen, die Betroffene unterstützen können. Auch Schulen und Arbeitgeber sollten Maßnahmen ergreifen, um Mobbing zu verhindern und Betroffene zu unterstützen. Es ist wichtig, dass Mobbing ernst genommen wird und dass es nicht als normales Verhalten akzeptiert wird. In sozialen Einrichtungen wie Altenpflegeheimen und Kindergärten kann Mobbing am Arbeitsplatz aufgrund der stressigen Umgebung und des hohen Arbeitsdrucks entstehen. In diesen Einrichtungen arbeiten viele Menschen eng zusammen und es kann leicht zu Konflikten und Spannungen kommen. Ein Grund, warum Mobbing in diesen Einrichtungen entstehen kann, ist die Überlastung der Mitarbeiter. Sie haben oft eine hohe Verantwortung und müssen sich um viele Patienten oder Kinder gleichzeitig kümmern. Dies kann dazu führen, dass sie sich überfordert fühlen und sich gegenseitig unter Druck setzen. Ein weiterer Grund kann sein, dass Mitarbeiter, die sich in einer schwierigen persönlichen Situation befinden, ihre Probleme auf andere Mitarbeiter projizieren. Dies kann zu Mobbingverhalten führen, insbesondere wenn diese Verhaltensmuster von Vorgesetzten toleriert werden. Ein weiteres Problem kann sein, dass die Hierarchien in diesen Einrichtungen oft unklar sind und es keine klaren Regeln und Verfahren gibt, um Mobbing zu verhindern oder zu bekämpfen. Dies kann dazu führen, dass Mobbingprobleme unter den Teppich gekehrt werden und dass Opfer sich alleine gelassen fühlen. Um Mobbing in sozialen Einrichtungen zu verhindern, ist es wichtig, dass Vorgesetzte klare Regeln und Verfahren einführen, um Mobbing zu verhindern und zu bekämpfen. Es ist auch wichtig, dass Mitarbeiter unterstützt werden und dass eine offene Kommunikationskultur aufgebaut wird, in der Probleme angesprochen werden können. Eine regelmäßige Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter über das Thema Mobbing kann dazu beitragen, dass sie sich besser auf die Erkennung und die Prävention von Mobbing vorbereiten. Es ist wichtig, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin unabhängig von seiner Hierarchieebene sich sicher fühlt und dass Mobbing am Arbeitsplatz nicht toleriert wird. Der deutsch-schwedische Arbeitspsychologe Heinz Leimann hat sich in seiner Karriere intensiv mit dem Thema Mobbing am Arbeitsplatz beschäftigt. Er hat viele wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht und ist ein anerkannter Experte in diesem Bereich. Leimann hat in seiner Arbeit gezeigt, dass Mobbing am Arbeitsplatz ein ernstes Problem ist, das sowohl für das Opfer als auch für das Unternehmen negative Auswirkungen hat. Er hat auch darauf hingewiesen, dass Mobbing oft durch eine Kombination von Faktoren entsteht, wie zum Beispiel eine ungünstige Arbeitsumgebung, eine klare oder unklare Hierarchie und eine mangelnde Unterstützung durch die Führungskräfte. Leimann hat auch darauf hingewiesen, dass Mobbing am Arbeitsplatz oft durch eine Kultur der Angst und des Schweigens gedeckt wird und dass es wichtig ist, diese Kultur zu durchbrechen, um Mobbing effektiv zu bekämpfen. Er hat vorgeschlagen, dass Unternehmen eine offene Kommunikationskultur fördern und dass Mitarbeiter und Führungskräfte regelmäßig geschult werden sollten, um Mobbing zu erkennen und zu verhindern. Leimann hat auch darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass Unternehmen eine umfassende Mobbing-Präventionsstrategie entwickeln, die sowohl präventive Maßnahmen als auch reaktive Maßnahmen umfasst. Es ist wichtig, dass Unternehmen eine klare Richtlinie haben, um Mobbing am Arbeitsplatz zu verhindern und zu bekämpfen. Insgesamt hat Leimann durch seine Arbeit zu einem besseren Verständnis von Mobbing am Arbeitsplatz beigetragen und wichtige Empfehlungen für die Prävention und Bekämpfung von Mobbing gegeben. Er ist weiterhin ein anerkannter Experte für diesen Bereich und seine Arbeit hat dazu beigetragen, dass Mobbing als ernstes Problem erkannt wird. Gründe für Mobbing am Arbeitsplatz können dabei vielfältig sein und reichen von persönlichen Problemen des Täters bis zu ungünstigen Arbeitsbedingungen im Unternehmen. Einige der häufigsten Gründe sind Neid und Eifersucht auf den Erfolg eines Kollegen, Unsicherheit und Angst um den eigenen Arbeitsplatz, Unzufriedenheit mit der Arbeit oder dem Arbeitsumfeld, persönliche Probleme des Täters, die er auf andere projiziert, mangelnde Unterstützung und mangelnde Klarstellung der Hierarchie in einem Unternehmen. Es gibt aber auch Fälle von Mobbing, die durch Struktur eines Unternehmens oder die Kultur innerhalb eines Unternehmens entstehen und befördert werden. Um Mobbing zu erkennen, ist es wichtig, auf bestimmte Verhaltensweisen zu achten, die als Mobbinghandlungen bezeichnet werden. Dazu gehören Beleidigungen, Drohungen oder Gewalt, Ausgrenzung und Ignorieren von Kollegen, Verbreiten von Gerüchten oder Lügen über eine Person, Belästigung oder sexuelle Belästigung, Sabotage oder Zerstörung von Arbeit oder Eigentum, systematisches Beobachten und Überwachen einer Person, unfair behandeln oder diskriminieren einer Person aufgrund von Alter, Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion oder anderer Merkmale. Androhung oder tatsächliche Entfernung vom Arbeitsplatz oder Karrieremöglichkeiten. Es ist nicht zu beobachten, dass Mobbing nicht immer offensichtlich ist. Oft ist es eine subtile Form, die Mobbing ausmacht. Daher ist es wichtig, auf mögliche Anzeichen von Mobbing zu achten und schnell zu handeln, wenn Mobbing vermutet wird. Ich bin hier zusammen mit Herrn Dr. Gunther Volz, er ist Pfarrer für gesellschaftliche Verantwortung und wir sind hier im Stadtdekanat der Evangelischen Kirche, Frankfurt-Rhein-Main. Wir wollten uns Wir wollten uns gerne unterhalten über das Thema Mobbing und Sie sind auch in der Mobbing-Kontaktstelle verankert. Können Sie sich vielleicht kurz vorstellen und uns ein bisschen so einen Eindruck geben, was diese Mobbing-Kontaktstelle ist und macht?
Ja, zunächst zu mir selber. Ich bin Pfarrer für gesellschaftliche Verantwortung. Ich bin nicht Pfarrer in einer Gemeinde, sondern ich bin im Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach zuständig für die Themen Leben, Wohnen, Arbeiten in der Stadt und in der Gesellschaft. Ich habe die Mobbing-Kontaktstelle mit aufgebaut. Sie ist eine gemeinschaftlich getragene Einrichtung, und zwar von evangelischer Kirche, katholischer Kirche und den Gewerkschaften. Wir bieten vor allen Dingen die Mobbing-Hotline an. Und zwar können Mobbing-Betroffene zweimal in der Woche anrufen und bekommen von uns eine Beratung, wenn sie mit Mobbing zu tun haben. Wir haben Ehrenamtliche qualifiziert für diese Aufgabe. Ehrenamtliche sitzen am Telefon. Sie checken erstmal ab, wie der Einzelfall aussieht. Manchmal haben die Betroffenen ja schon Unterschiedliches unternommen. Und wir versuchen dann auch zu gucken, in welcher emotionalen Situation sind die Betroffenen. Wie gesagt, was ist schon passiert? Haben sie den Betriebsrat oder den Personalrat schon angesprochen? Ist der einbezogen worden? Und dann haben wir ein Netzwerk von Fachberaterinnen und Beratern, im Rhein-Main-Gebiet, die sich sehr gut mit Mobbingberatung auskennen. Dazu zählen Ärzte, Therapeutinnen, Beratungseinrichtungen. Und je nachdem, wie der Fall gelagert ist, verweisen wir an diese weiter. Also wir haben eine sozusagen eine klärende Funktion und eine Pilotfunktion in der gezielten Weiterleitung der Menschen, die oft nicht wissen, wohin sie sich mit ihren Problemen wenden sollen.
Man kann sie auch im Internet finden unter mobbing-frankfurt.de. Und wie lange gibt es die Stelle schon in der Form?
Die gibt es seit dem Jahr 2005.
Ah, doch schon so lange. Das heißt, Sie haben da doch auch sehr viel Erfahrung sammeln können über Mobbing, auch gerade hier in der Region Frankfurt. Woran erkenne ich Mobbing? Was ist Mobbing und wie kann sich ein Betroffener informieren, ob er unter Mobbing leidet?
Ja, Mobbing ist ja ein sehr weiter Begriff geworden. Mobbing taucht in der Wissenschaft auf in den 90er Jahren, was nicht heißt, dass es Mobbing vorher nicht schon gab. Aber der deutsch-schwedische Arbeitspsychologe Leimann hat diesen Begriff entwickelt. Und zwar die klassische Definition heißt, Mobbing bedeutet die längere, andauernde, wiederholte Attacke von einzelnen Menschen, die durch ein Machtungleichgewicht gezeichnet ist. Manche Wissenschaftler nehmen noch hinzu, dass diese Attacke auf einen gezielten Ausstoß aus dem Arbeitsleben, aus der Arbeitsstelle hin gerichtet ist. Aber nicht alle sehen das so. Und Mobbing kann sich sehr unterschiedlich äußern. Es ist eigentlich ein Konzept, das sehr stark an den Opfern orientiert ist. Das können der einen Seite sehr starke verbale Attacken sein auf die Stellung im Unternehmen oder in der Organisation, überzogene Kritik zum Beispiel oder sehr starke emotionale Handlungen von Vorgesetzten oder auch von Menschen auf der gleichen Ebene, das kann auch sein. Das ist eine Möglichkeit, die ich eher als heißes Mobbing bezeichnen würde. Aber es gibt auch das kalte Mobbing, nämlich Menschen gezielt abzukoppeln von Informationsflüssen, Menschen sinnlose Aufgaben im Unternehmen zu geben, Menschen kalt zu stellen. Und auch das ist eine Form von Mobbing. Wir hatten vor Jahren eine Ausstellung hier in Frankfurt zum Thema Mobbing und Arbeitsweltkonflikte. Die hieß, wenn keiner grüßt und alle schweigen. Das finde ich nach wie vor einen sehr guten Titel, um zu verstehen, was Mobbing bedeutet.
Das heißt, Mobbing hat verschiedene Facetten. Es bedarf einmal eines Machtgefälles, zum Beispiel Chef, Untergebener oder Arbeitnehmer. Es gibt aber auch Mobbing innerhalb von Gruppen. Da gibt es dann aber auch intrinsisch sozusagen irgendein Machtgefälle, also jemanden, der quasi eine Gruppe anführt und jemand anderen ausgrenzen will. Man hat ja auch solche Sprüche wie Lehrjahre sind keine Herrenjahre und dann hört man, stell dich nicht so an oder solche Sachen, wo dann so quasi jemand oder eine Person in eine Hierarchie quasi so eingenordet wird. Aber das kann ja, das beflügelt ja eigentlich Mobbing, also weil wir sind ja eigentlich in unserer Gesellschaft gewohnt, da ist jeder paritätisch unterwegs, man kann sich einbringen. Solche hierarchischen Strukturen sind ja aus dem Arbeitsleben sehr stark bekannt. Viele Unternehmen ändern ja auch, die machen dann kleinere Hierarchien, aber trotzdem gibt es da diese Möglichkeit des Mobbings immer noch, oder?
Diese Möglichkeit gibt es immer noch. Es gibt sie gerade auch, das haben wir an der Mobbing-Hotline festgestellt, Mobbing und eskalierte Konflikte am Arbeitsplatz sehr stark dort, wo es sehr niedrige Hierarchien gibt. Also zum Beispiel im sozialen Bereich, in Kindertagesstätten, aus diesem Bereich haben wir viele Anrufe, oder aus dem Pflegebereich, Krankenhäuser. Krankenhäuser haben starke Hierarchien, aber die anderen von mir genannten sozialen Strukturen tendieren eher zu flachen Hierarchien. Mhm. Und gerade dort, wo Führung nicht wahrgenommen wird, Das ist auch ein Nährboden für Mobbingprozesse.
Ein Machtvakuum kann also auch diesen Prozess beschleunigen.
Das kann so sein, ja. Oder in Strukturen entsteht Mobbing, wo es keine klare Führung gibt. Auch das ist eine Möglichkeit der Entstehung von Mobbing. Ja. Deswegen muss man bei Mobbing-Problemen immer gucken, wie wird Führung wahrgenommen. Das würde ich sehr stark unterstreichen.
Okay, verstehe. Das heißt, es gibt da also verschiedene Arten von Mobbing am Arbeitsplatz, in der Schule, auch in sozialen Einrichtungen, Altenheime oder so. Ne? Das muss man ja auch bedenken. Welche Auswirkungen hat denn Mobbing auf die betroffenen Personen?
Mobbing macht krank. Mhm. Ich habe Ihnen ja erzählt, nach der klassischen Definition, die ich auch teile, bedeutet Mobbing ein länger anhaltender Prozess. Also wenn Kolleginnen und Kollegen untereinander Konflikte haben, wenn es da Ärger gibt und der ist einmalig, zweimalig, dann ist das noch kein Mobbing, auch wenn es die Leute vielleicht so verstehen mögen. Aber Mobbing bedeutet die länger anhaltende und oft auch eskalierende Form eines Konfliktes. Und das führt dazu, dass Menschen krank werden. Oft ist es so, dass die Konflikte so hochkochen, dass die Menschen nicht mehr schlafen können. Psychosomatische Störungen sind oft Folge davon. Und wenn man da nicht rangeht, dann können die sich immer stärker ausdehnen und immer härtere Wirkungen entfalten.
Und auch richtige physische Krankheiten dann begründen.
So ist es, genau.
Oder diejenigen fallen in Alkoholismus oder suchen da irgendwie Trost. Und
auch das ist eine Möglichkeit. Ja. Deswegen ist in unserem Netzwerk auch eine ganze Reihe von Adressen enthalten von Ärztinnen und Ärzten, die sich mit Mobbingproblemen auch auskennen.
Menschen, die zu Ihnen kommen, haben die sich schon vorher an Hilfe gewandt? Sind die in ärztlicher Beratung? Kommen die von Betriebsräten oder von Gewerkschaftsseite irgendwie? Sind die da schon beraten worden? In welchem Zustand kommen die Leute zu Ihnen?
Also das ist ganz unterschiedlich von Fall zu Fall. Es gibt Menschen, die haben schon vieles unternommen, die waren schon beim Betriebs- oder Personalrat, sind dort aber nicht weitergekommen. Die leiden weiterhin unter den Auswirkungen von Mobbing und haben oft keine Gesprächspartner, mit denen sie darüber reden. Die Partner zu Hause, die Familie können es schon nicht mehr hören. Ja? Die sind das Problem leid und dann versuchen wir, die Menschen anzuhören und zu gucken, was sie schon unternommen haben. Das kann eine Möglichkeit sein. Manche kommen aber auch und haben noch nichts unternommen. Die sind ratlos und informieren sich, welche Möglichkeiten der Beratung und der Begleitung es gibt in solchen Prozessen.
Verstehe. Gut, die Familie kann meistens dann ja auch wenig ausrichten, weil sie nicht der Grund oder die Ursache sind oder nicht die Ursache vielleicht kennen.
Aber das zeigt gerade sozusagen diese andauernde Form des bedrückenden Konfliktes, dass man sucht nach Menschen, die einem weiterhelfen und irgendwo den Druck auch loswerden muss. Und da ist natürlich Familie, Partnerin oder Partner die erste Adresse, die aber zugleich oft nicht weiter wissen, ja, und irgendwann auch genug haben davon. Und dann braucht es niederschwellige Beratungsangebote, wie wir sie mit der Mobbing-Kontaktstelle und der Mobbing-Hotline geschaffen haben.
Jetzt ist ja Mobbing etwas, was sich nicht so öffentlich offenbart. Also wenn man in einer Gruppe drin ist, dann ist das jemand, der immer dann halt benachteiligt wird etc., aber das wird ja irgendwie nicht offenbart, man gibt ja kein Papier darüber oder ähnliches wie bei einer Straftat. Gibt es Leute, die dann auch einen Rechtsweg gehen? Nachrede ist ja zum Beispiel so ein Delikt, aber es ist ja natürlich im Freundeskreis, im Kollegenkreis nicht belegbar irgendwie, oder?
Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Wie kann ich Mobbing sozusagen dokumentieren? Und wir raten den Leuten, die bei uns anrufen, immer ein sogenanntes Mobbing-Tagebuch zu führen, wo sie genau auflisten, was an welchen Tagen passiert ist, um für den Fall eines Rechtsstreites, wenn es dahin kommen sollte, auch Material zu haben.
Ja. Stimmt, weil im Arbeitsleben muss man sich ja auch, gibt es ja arbeitsrechtliche Konsequenzen, wenn auch der Arbeitgeber dann nicht tätig wird in so einem Fall, wenn der gewahr wird, okay, da gibt es Probleme, aber der Chef oder die zweite Hierarchiestufe guckt dann einfach drüber hinweg und sagt, das wird sich schon erledigen, die werden sich wohl irgendwie wieder zusammenkriegen bei der nächsten Weihnachtsfeier und dann ist das gegessen. So ist es ja meistens nicht.
Da haben Sie recht und wir versuchen dann unterschiedliche Strategien. Manchmal kann es hilfreich sein, auch mit den Vorgesetzten ein Gespräch zu führen, vielleicht mit einem Mediator oder einer Mediatorin. Wenn der Konflikt noch nicht so weit fortgeschritten ist, kann das durchaus zu einer Lösung führen im Sinne eines Kompromisses, den man erzielt. Dazu müssen natürlich beide Seiten bereit sein, aber manchmal ist der Karren schon so weit in dem Dreck und die Konflikte so weit eskaliert, dass es keinen Sinn mehr macht, auf der Arbeitsstelle zu bleiben. Und dann können wir auch manchmal keine andere Antwort geben als die, es ist besser, Sie gehen in diesem Fall. Es gibt keine Lösungsmöglichkeiten mehr. Ja. Das kann auch eine Situation sein. Ja. Und wir bieten auch neben der Hotline den Betroffenen an, in einem Gesprächskreis zusammenzukommen, den wir anbieten von Seiten der Mobbing-Kontaktstelle, um kontinuierlich sozusagen die Schritte zu begleiten, die Leute jetzt tun, um aus so einem Mobbing-Fall wieder rauszukommen.
Gibt es auch Arbeitgeber, die auf Sie zukommen und sagen, wir kriegen das nicht unter Kontrolle, ihr habt doch da Erfahrungen, könnt ihr uns da nicht helfen?
Arbeitgeber kommen auf uns nicht zu, aber es gibt manche Arbeitgeber, die Dienstvereinbarungen mit ihrem Personalrat abgeschlossen haben, um von vornherein ein Instrument zu schaffen, um im Unternehmen oder in der Organisation gegen Mobbing vorzugehen. Große Unternehmen zum Beispiel, wie die Commerzbank, haben so etwas.
Ja, große Unternehmen sind da ja relativ gut aufgestellt, auch weil es da natürlich eine Arbeitnehmervertretung gibt, die entsprechend dann auch einwirken kann, auch solche Gesprächsangebote initiieren kann und was weiß ich, im Rahmen, wenn jemand Migrationshintergrund hat und deswegen quasi von Äußerlichkeit her gemobbt wird, das ist ja dann auch nicht im Rahmen einer Gruppe, sondern das passiert ja vielleicht in der Firma dann häufiger, dass man da dann größere Gesprächskreise oder Awareness-Veranstaltungen hat, um das zu unterbinden. Wie ist das denn in kleineren Betrieben? Wenn ich jetzt so ein Geschäft habe, was keinen Betriebsrat hat oder Handwerksbetrieb, wo wenige Mitarbeiter sind, da gibt es das ja sicherlich häufig auch, oder?
Da gibt es auch. Also die Anruferzahlen bei uns zeigen aber diesen Bereich weniger deutlich als Großunternehmen und soziale Einrichtungen. Aus diesen Bereichen haben wir die meisten Anrufen.
Also da, wo es soziale komplexe Aufgabenstellungen gibt, kleine Arbeitsbereiche, die jemand hat als Kompetenzbereich etc., da tritt das dann mehr.
Ja, also wir haben wenig Anrufende aus Schreiner- oder Sanitärbetrieben. Gleichwohl glaube ich aber auch, dass dort auch Mobbingfälle vorhanden sind.
Ja. Okay, aber das Bewusstsein ist dann vielleicht, wahrscheinlich auch ein anderes.
Vielleicht ist das Bewusstsein ein anderes, vielleicht sind dort auch die Informationen nicht angekommen, die wir bieten. Wir haben einen Flyer, den wir an viele Unternehmen hier im Rhein-Main-Gebiet auch geschickt haben. Und an Organisationen, da sollte das eigentlich an jedem schwarzen Brett hängen, damit Leute wissen, wohin sie sich melden können. Aber wir haben natürlich auch Anrufende, die über die Website zu uns kommen, aus dem ganzen Bundesgebiet. Wir weisen diese Anrufenden nicht ab, sondern versuchen auch mit ihnen den Fall zu klären. Aber im Sinne der Pilotfunktion, die wir ausüben wollen, sprich der gezielten Weiterleitung, zu Beratungspersonen und Einrichtungen können wir das natürlich nicht leisten, weil wir die Expertise nur für das Rhein-Main-Gebiet vorhalten können.
Verstehe. Welche Konsequenzen für den Täter oder die Täterin hat Mobbing denn am Arbeitsplatz?
Das kommt auch darauf an. Also wenn es denn gezielt angegangen wird und wenn die Führungsperson erkennt, dass es um einen Mobbingfall geht, dann ist ein Gespräch notwendig auch mit dem Täter und dann muss man nach den Ursachen schauen. Und dann muss auch klar sein, es gibt Grenzen für den Täter oder die Täterin, die nicht überschritten werden können. Wo solche Gespräche nicht stattfinden, wo die Führungsperson die Geschehnisse einfach laufen lässt, da ist es oft so, dass den Tätern eben lange Zeit nichts passiert oder gar nichts passiert und dass aber der Konflikt weiterschwillt mit verheerenden Folgen für die Gesundheit, für die soziale Position und letztendlich auch für das Unternehmen selbst. Denn unter Mobbing leiden Täter wie Opfer und die ganze Organisation oder das Unternehmen. Es kostet letztendlich Geld, weil bei den Betroffenen Ressourcen gebunden werden, die der produktiven Arbeit verloren gehen. Deswegen machen wir immer deutlich, die Lösung eines Mobbingfalles nutzt den Opfern genauso wie dem Gesamtunternehmen und der Organisation auch. Weil dadurch, wenn es gut gelöst wird, eben wieder Ressourcen frei werden. Die Menschen arbeiten lieber, arbeiten besser und es kommt dann für alle etwas Gutes dabei raus.
Wir haben ja auch immer wirklich sehr viele soziale Aspekte in der Arbeit, auch IT, nicht nur in sozialen Einrichtungen, auch in kollaborativen Umfeld, wo es ja darauf ankommt, miteinander zu arbeiten, um in einem größeren Projekt, in einem größeren Kontext tätig zu werden. Und da ist Mobbing sicherlich sehr fehl am Platz. Deswegen gibt es viele Unternehmen, die auch so einen Code of Conduct, also Leitrichtlinien, zum Zusammenarbeiten haben. Das sind aber halt doch häufig so, gut, die werden immer sehr hochgehalten, aber sind ja häufig dann auch so Leitfäden, die irgendwo gern in der Büroschublade verschwinden und die sich nicht jeder täglich durchliest oder zu Herzen nimmt.
Dazu würde ich gerne was sagen. Mhm. Ich finde es richtig und wichtig, dass solche Codes of Conduct existieren, aber sie müssen gelebt werden. Genau. Das ist das Entscheidende. Wenn sie nicht gelebt werden und nur in der Schublade liegen, dann können sie auch nichts beitragen zum Arbeitsklima. Das darf man nicht unterschätzen. Ein gutes Arbeitsklima ist enorm wichtig für die Gesundheit der Mitarbeitenden und für das Unternehmen, die Organisation als Ganze. Und Mobbing oder das gehäufte Auftreten von Mobbing kann gerade auch ein Indiz sein, für ein schlechtes Betriebsklima. Und manche Chefs und Vorgesetzten unterschätzen das Betriebsklima, die Qualität des Betriebsklimas, weil sie es als einen weichen Faktor etikettieren, der gar nicht so eine große Rolle spielt. Aber es kann, wie gesagt, dazu führen, dass letztlich die Menschen unzufrieden sind, dass sie auch gehen wollen, ja, in Zeiten des Arbeitskräftemangels. Sollte man deswegen sehr genau gucken, dass in den Unternehmen und Organisationen ein gutes Betriebsklima herrscht untereinander. Und das ist sicherlich auch ein Thema für die Betriebs- und Personalräte. Denn die bekommen das ja als allererste mit, wenn da irgendwas im Klima nicht stimmt.
Das stimmt. Genau. Wir haben jetzt ja die paradoxe Situation, wir haben Fachkräftemangel, wir haben andererseits auch eine Rezession. Das heißt also, es werden auch Arbeitsstellen abgebaut, andererseits werden an gewissen Stellen Menschen gebraucht, junge Menschen, die nicht da sind, einen Job zu machen, gerade nach Corona, weil sich Leute umorientiert haben und einen anderen Job gesucht haben und in einer anderen Branche tätig sind und dann nicht mehr in dem Raum zur Verfügung stehen. Das ist doch eigentlich ein paradoxes Umfeld, oder? Also gibt es da, ist das nicht, oder spiegelt sich das auch in Ihrer Arbeit wider, dass man merkt, okay, in manchen Teilen gibt es einfach eine ganz schlechte Stimmung. Also jetzt in Köln zum Beispiel ein großer Autohersteller, da werden 4000 Arbeitsplätze abgebaut. Das ist sicherlich ein ganz, ganz großes Ding. Und da wird ja sicherlich auch gefragt, wer kann als Erster aus so einer Abteilung gehen. Andererseits dann Unternehmen, die händeringend nach Menschen suchen und sagen, wir haben die beste Unternehmenskultur überhaupt. Gibt es da, merken Sie das in Ihrem Umfeld jetzt oder?
Also wir haben interessanterweise jetzt in Corona-Zeiten einen Einbruch der anrufenden Zahlen bei uns am Telefon gehabt. Mhm. Und wir fragen uns, woran liegt das? Also wir haben zwei Hypothesen, die ich allerdings nicht belegen kann. Die eine heißt, durch mehr Homeoffice sind auch die Konflikte am Arbeitsplatz entzerrt worden, auseinandergerissen worden. Die Konflikte am Arbeitsplatz sind weniger geworden, aber zu Hause sind durch das Homeoffice die Konflikte vergrößert worden. Ja? Durch die Probleme in der Unverträglichkeit von Arbeit und Hausarbeit, ja? Das gerät sozusagen dann dort ins Steigern, das Konfliktverhalten. Aber an dem Arbeitsplatz selber sind die Leute jetzt nicht mehr so präsent und dadurch auch die Konflikte weniger geworden. Und die andere Hypothese, die eigentlich die schönere wäre, ist, dass durch den Arbeitskräftemangel es weniger Mobbingfälle gibt, weil die Unternehmensleitungen daran interessiert sind, die Menschen vor Ort zu halten, sensibler mit Konflikten umgehen, weil sie wissen, sie kriegen vielleicht keinen oder keine, die die weggegangene Person ersetzen kann.
Stimmt. Wie kann man denn betroffene Personen unterstützen?
Ja,
also auch im Freundeskreis oder so, das kommt ja häufig auch vor.
Ja, also ich wäre etwas vorsichtig, jeden Konfliktfall im Freundeskreis mit Mobbing zu bezeichnen. Mobbing ist ja ein sehr dehnbarer Begriff geworden, wie ich Ihnen erzählt habe, kommt ja ursprünglich aus der Arbeitswelt. Und ist dann später auf Schule ausgeweitet worden. Mobbing in der Schule ist ja auch ein großes Feld mittlerweile. Wir beraten da nicht, sondern leiten die uns nach Rat fragen, gezielt an spezifische Beratungsstellen für Schulmobbing weiter. Im Bekannten- und Freundeskreis wäre ich etwas vorsichtig mit dem Begriff Mobbing. Vielleicht das irgendwie zu einfach. Da würde ich von eskalierten Konflikten sprechen. Würde.
Ich meinte jetzt mehr, wenn ich jetzt erfahre, dass jemand am Arbeitsplatz gemobbt wird. Oder was Sie vorhin sagten, in der Familie bekommt man mit der Partner, die Partnerin, ist also absolut unzufrieden mit der Situation, die da ist, macht die Arbeit gerne, aber das Umfeld erschwert es. Wie kann man solchen Personen dann tatsächlich helfen?
Ja, also es braucht, wie gesagt, erste Gesprächspartnerin, wo die Menschen wirklich loswerden können, was sie emotional bedrückt. Und dann muss man sehr genau hinschauen, ja, in welcher Form der Eskalation befindet sich denn dieser Konflikt. Gibt es noch Chancen, dass die Person in ihrem Arbeitsplatz bleiben kann? Gibt es möglicherweise im Unternehmen eine bessere Position für den oder diejenige? Mit neuen Kolleginnen und Kollegen oder ist es sinnvoll, dass der oder diejenige rausgeht? Ja, also das sind so Überlegungen zur Arbeitsplatzsituation. Mhm. Aber es ist natürlich auch wichtig hinzugucken, was sind die Krankheitsauswirkungen bei dem oder derjenigen? Wie sieht das mit dem Schlafen aus? War der oder die schon beim Arzt gewesen oder müsste er mal hingehen, um sozusagen die Symptome sich nochmal genauer anzuschauen? Und macht es Sinn, vielleicht auch eine juristische Beratung mal in Anspruch zu nehmen, um zu sehen, welche Möglichkeiten habe ich, gerichtlich vorzugehen gegen meinen Arbeitgeber? Das sind alles unterschiedliche Strategien, aber ich glaube, wichtig ist es, dass man Menschen ernst nimmt mit diesem Syndrom, das hinter Mobbing steht und nicht sagt, naja, also irgendwie das renkt sich schon selber wieder ein, irgendwie, das darfst du nicht so ernst nehmen, das kommt, das wird schon wieder anders und so. Also das ist sicherlich das Falscheste, was man tun kann. Und wir versuchen mit der Mobbing-Hotline eben die Menschen ernst zu nehmen und ihren Fall genau auch anzuschauen, um eine passgenaue Form der Beratung am Ende auch zu finden.
Gibt es eigentlich den typischen Täter oder die typische Täterin? Sind das irgendwie, gibt es da so einen Personenkreis, der dazu neigt? Sind das extrovertierte Menschen, die irgendwie die Partybären sind? Oder kommt das bei vielen Leuten vor, wenn dann noch dieses geeignete Machtgefälle irgendwo da ist?
Also den typischen Täter gibt es im Grunde genommen nicht. Das können eigentlich alle sein. Bei den Opfern ist es ein bisschen anders. Also da erleben wir auch am Telefon, dass es überwiegend Frauen sind, die damit zu tun haben. Überwiegend Frauen im mittleren Berufsalter und aufwärts. Ich sag mal so 40 aufwärts ungefähr, wenig Jüngere. Und manche Azubis und Leute, die noch nicht so lange in der Firma sind, das gibt's auch. Aber wir haben auch Leute eben, die schon lange, lange in der Firma sind und dann plötzlich auch mit Mobbing zu tun haben. Das gibt es auch.
Okay. Die dann vielleicht auch alleingelassen werden von den Chefs nach dem Motto, du machst da deine Sache ja ganz gut und du kommst mit den Kollegen da schon zurecht und so und dann quasi so mit dem Problem wirklich alleingelassen werden, in einer gewissen Weise, weil sie dann vielleicht auch diejenige Person ist oder sind, die dann halt das dann ja einfach in sich hineinschlucken und sagen, okay, ich habe hier sowieso nicht viel zu melden, also füge ich mich jetzt in das ein, was ich da habe und dann schlafe ich halt nachts
schlecht. Genau, und weil die Menschen schon lange da sind, versuchen sie natürlich auch, an ihrem Arbeitsplatz zu bleiben und eine Form zu finden, wie das Arbeitsverhältnis weitergehen kann, weil sie eben lange beschäftigt sind, weil sie Schwierigkeiten des Wechsels auch sehen, ja, vielleicht auch schon älter sind. Ja klar,
mit 50 plus, da wechselt man den Job nicht mehr so schnell.
So ist es, genau, ja. Und eher Frauen sind betroffen als Männer. Ja.
Okay, interessant. Wie kann man sich nochmal an Sie wenden und welche Möglichkeiten haben Betroffene sehr schnell dann auch vielleicht in Ihrem Umfeld, wenn Sie sagten, es kommen ja nicht nur Leute aus Rhein-Main, welche Möglichkeiten gibt es in Betrieben, sich da nochmal zu erkundigen?
Erster Anlaufpunkt sollte immer der Betriebs- oder der Personalrat sein, beziehungsweise die Mitarbeitervertretung in kirchlichen Organisationen. Das sind Menschen, die kennen sich in der Regel schon ein bisschen aus, weil es vorher schon Mitarbeitende gab, die sich in diesen Fragen an sie gewandt haben. Ich hoffe mal, dass Personal- und Betriebsräte sensibel sind dafür. Ich bin auch immer mal wieder auch von Betriebs- und Personalräten eingeladen worden zu Vorträgen zum Thema Mobbing und Möglichkeiten der Hilfestellung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und darüber hinaus ist es einfach so, dass Menschen dann schauen, wo finde ich Beratung? Sie gucken im Internet, sie stoßen hier auf uns und wir versuchen alles zu tun. Auch die Fälle, die jetzt nicht in das klassische Mobbing-Schema fallen, sondern die ich als eskalierte Konflikte am Arbeitsplatz einschätzen würde, auch diesen Menschen eine Möglichkeit zu geben, mit ihrem Konflikt sich an uns zu wenden und sie auch in dieser Situation ernst zu nehmen.
Ja, dann ganz herzlichen Dank für den Einblick in diesen spannenden Bereich Ihrer Arbeit.
Ich weise nochmal darauf hin, wir sind zweimal die Woche für Leute da, die Mobbingprobleme haben, immer Dienstag und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr. Unsere Telefonnummer kann man finden im Internet unter mobbing-frankfurt.de. Das ist die Website. Werfen Sie einen Blick darauf. Dort gibt es auch noch einige mehr Informationen zu unserer Beratung und unseren Angeboten.
Ganz herzlichen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte noch einmal die Kontaktdaten der Frankfurter Mobbing-Kontaktstelle durchgeben. Die Frankfurter Mobbing-Kontaktstelle ist eine Anlaufstelle für Menschen, die von Mobbing am Arbeitsplatz betroffen sind. Hier erhaltet ihr kostenlose und vertrauliche Beratung und Unterstützung. Die Kontaktstelle vermittelt auch Informationsveranstaltungen, Therapeuten und Schulungen für Betroffene, Angehörige und Arbeitgeber. Ihr erreicht die Frankfurter Mobbing-Kontaktstelle unter der Webseite www.mobbing-frankfurt.de oder unter der Telefonnummer 069 für Frankfurt 83007718. Ich wiederhole 83007718. Die Beratung ist Dienstag und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr verfügbar. Es ist wichtig zu wissen, dass man nicht alleine ist und dass es Hilfe gibt, wenn man von Mobbing am Arbeitsplatz betroffen ist. Nutzt die Möglichkeiten, die die Frankfurter Mobbing-Kontaktstelle bietet und sucht Hilfe, wenn ihr sie benötigt. Das waren meine Themen für heute. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zur nächsten Woche.